Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Heute ist Christiane Theobald mein Gast. Ballettdramaturgin, ehemalige Tänzerin, Kunsthistorikerin. Vor 20 Jahren war es ihre Idee, aus damals 3 Ballettkompanien der Hauptstadt das Staatsballett Berlin zu schmieden. Das ist Deutschlands größte Tanzkompanie mit um die 90 Tänzerinnen und Tänzern. Frau Theobald, willkommen in unserer Sendung.
Guten Morgen, Frau Bürger, und vielen Dank für die Einladung.
Vor einem Jahr sind Sie als kommissarische Intendantin offiziell in den Ruhestand verabschiedet worden. Ihr Nachfolger ist der Choreograf und Regisseur Christian Spuck. Und nach seiner ersten Saison ist das Staatsballett Berlin jetzt gerade im Rahmen der jährlichen KritikerInnen-Umfrage der Zeitschrift Tanz zur Kompanie des Jahres gekürt worden. Verbuchen Sie das auch noch als Ihren Erfolg?
Das ist in erster Linie der Erfolg des Staatsballetts Berlin, der Tänzerinnen und Tänzer. Und das finde ich großartig, dass es gesehen wird, in welchem Transformationsprozess sich das Ensemble befindet und welche großartige Arbeit Christian Spuck da eben auch macht. Das letzte Mal, als das Staatsballett Berlin Kompanie des Jahres war, war 2019. Und das ist natürlich toll, wenn sich sowas jetzt auch so frühzeitig wiederholt.
Die Aufführungen des Staatsballetts haben unter Ihrer Führung die beste Auslastung erzielt je, glaube ich, oder seit langer, langer Zeit. Jedenfalls 2023 waren das fast 93%. Und vor kurzem, Anfang Juli, wurde das 20-jährige Bestehen der Kompanie ja auch richtig groß gefeiert mit einer Gala, mit einer Party. Ich habe gedacht, konnten Sie das jetzt mal so richtig genießen, ohne Verantwortung tragen zu müssen?
Ja, ich habe da natürlich jetzt einen ganz anderen Blick drauf und das ist in der Tat ein sehr viel entspannterer, weil ich nicht mehr die Verantwortung für alle diese vielen, vielen Menschen trage und ich habe das immer sehr, sehr ernst genommen und man steht ja natürlich auch sehr im Blick der Öffentlichkeit. Ja, die Gala war eine tolle Veranstaltung, überhaupt 20 Jahre Staatsballett, das Ensemble ist sozusagen erwachsen geworden.
Christiane Theobald hat viel bewegt für den Tanz in Deutschland. Zum Beispiel hat sie ein Gesundheitsdepartment für TänzerInnen eingerichtet. Viel Stoff für unser Gespräch. Christiane Theobald wechselte 4 Jahre nach dem Mauerfall von der Deutschen Oper in Berlin als Ballettbetriebsdirektorin und Dramaturgin an die Staatsoper unter den Linden. Also damals gab es Staatsoper, Komische Oper, Deutsche Oper, 3 Opernhäuser in Berlin und das erschien Anfang der Nullerjahre einigen doch zu viel. Unter dem Spardruck gab es heiße Diskussionen über eine sogenannte Opernstrukturreform und Christiane Theobald witterte in dieser Krise eine Chance, sie initiierte den Zusammenschluss der 3 bestehenden Ballettkompanien zum Staatsballett Berlin. Und für manche hörte sich das anfangs nach Kahlschlag an, aber es war keiner. Warum, Frau Theobald, war das die richtige Idee, die richtige Entscheidung?
Das sagt man vielleicht heute, dass es die richtige Entscheidung war, aber damals war das durchaus umstritten. Und Sie können sich vorstellen, dass die Intendanten der 3 Opernhäuser das keine gute Idee fanden. Ich hatte damals im Rahmen der Opernstrukturreform wirklich die Chance gewittert, Strukturen für den Tanz zu verbessern. Das ist etwas, was mich immer sehr, sehr getrieben hat, dass der Tanz nicht das 5. Rad am Wagen der Opernhäuser ist. Und wir hatten damals 180 Tänzerpositionen in Berlin an den 3 Opernhäusern. Und natürlich war es letztendlich dann doch auch ein gewisser Kahlschlag, weil von den 180 Positionen sind nur 88 geblieben. Mhm. Das war natürlich schon eine schmerzliche Zäsur auf jeden Fall. Aber dass man daraus eben ein eigenständiges, wirtschaftlich und künstlerisch eigenständiges Ensemble im Rahmen der Opernstrukturreform mit einer eigenen Intendanz realisieren konnte, war natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt auch zum Selbstverständnis und Selbstbewusstsein des Tanzes, auch hier in Berlin.
Das Ganze war ja zugleich auch eine Wiedervereinigungsaufgabe, oder?
Das war in der Tat eine große Aufgabe und da hatte ich mir am Anfang öfters mal Sorgen gemacht, weil man natürlich nicht nur Tänzerinnen und Tänzer zusammenführen musste und durfte, sondern auch Ballettmeisterinnen, Ballettmeister, Pianisten, Pianistinnen. Und da dachte ich, wie wird das wohl gehen? Aber ich hatte ja nun das Glück und die Chance gehabt, sozusagen meinen Wechsel von der Deutschen Oper, die ja mein Mutterhaus war, hin zur Staatsoper unter den Linden, das mitzumachen und dann diese Erfahrung quasi mitzunehmen. Und das ging so schnell mit den Tänzerinnen und Tänzern, überhaupt mit allen. Mhm. Die haben ein paar Mal Party gemacht und letztendlich brennen wir alle für dasselbe und sind uns da auch ganz einig gewesen. Das hat sich gar nicht so sehr als Problem herausgestellt.
Seit der Gründung vor 20 Jahren hat das Staatsballett vor mehr als 2 Millionen Zuschauern getanzt. Es gab 95 Premierenabende. Mal wird in der Deutschen Oper getanzt, mal in der Staatsoper, mal in der Komischen Oper beziehungsweise in deren Interimsquartier. Wie funktioniert das denn in der Praxis? Also manche sind mal hier, manche sind mal da. Wie hält man da so eine große Kompanie zusammen?
Also wir hatten von Anfang an gesagt, es gibt eine sogenannte Homebase. Die war, als die alte Staatsoper noch unrenoviert war, in der Staatsoper. Und nachdem die große Renovierung anstand, haben wir unsere Homebase in den Mahlsälen der Deutschen Oper Berlin bezogen. Und da haben wir wirklich ganz fantastische Facilities, große Studios, um die wir in Europa sehr beneidet werden. Gut, Oslo ist noch schöner, weil da hat man dann Blick aufs Fjord. Das ist hier in Berlin nicht gegeben, aber dennoch sind es da ganz, ganz großartige Studios. Eben ein ehemaliger Mahlsaal, können Sie sich vorstellen, wie das Licht dort eben von Norden kommt und den Saal erleuchtet. Also das ist schon fantastisch. Aber von dieser Homebase aus gehen wir dann zu den jeweiligen Bühnen, haben die Endproben dann da, wo die Premiere stattfindet oder die neue Produktion, dass das dann dort auf der Bühne probiert wird. Wir haben in der Staatsoper unter den Linden 2 Ballettsäle, die wir dann nutzen können. Und in der Komischen Oper ist ja jetzt sowieso eine etwas andere Situation, bis dann das Haus wieder sozusagen eröffnet ist.
Hoffentlich, muss man sagen.
Ja.
Das Staatsballett hat ja ein sehr diverses Repertoire, von klassisch-romantisch bis radikal-modern. Worauf kommt es denn an, wenn man jetzt einerseits die Tradition pflegen und bewahren und hegen will, aber andererseits die aktuellen Entwicklungen im Tanz genauso wichtig nimmt?
Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass sie fantastische Tänzerinnen und Tänzer haben, die nicht so sehr festgelegt sind, sondern die wirklich sehr, sehr breit in ihren Möglichkeiten sind. Und dann, dass das Mindset, also die Gedanken ganz offen sind und sich da nicht jemand sagt, verweigert, sagen wir mal, was ganz, ganz, ganz Neues will ich nicht tanzen. Mhm. Oder ich möchte nur dies oder jenes. Das geht natürlich nicht. Mhm. Ja. Und dann kommen die Choreografinnen, Choreografen und casten eben, besetzen ihre Stücke, lassen vortanzen, machen Workshops und sehen, wer hat da jetzt die geeignetste Bewegungssprache für die Choreografie, die es jetzt einzustudieren gilt oder zu entwickeln gilt. Und so ergeben sich dann immer unterschiedliche Gruppierungen für die einzelnen Stücke. Aber was halt ganz, ganz wichtig ist, dass wir die Klassik, also Schwanensee, Giselle, Bajadere, dass diese hochklassischen Stücke wirklich in erstklassiger Qualität getanzt werden können. Da brauchen sie wirklich Virtuosinnen und Virtuosen.
Und doch gibt es klassische Ballette, von denen man heute sagen könnte, das ist ein bisschen vorgestrig, was die Geschichte angeht, was das Frauenbild angeht. Wie gehen Sie damit um? Wie lässt sich sowas kontextualisieren? Das ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema für Sie. Vielleicht können Sie es an einem Beispiel.
Ja, für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, das Kontextualisieren. Wir haben ja noch Schwanensee, wir haben sehr modernen Schwanensee von Patrice Barth im Repertoire und eine Giselle. Da könnte man natürlich auch sagen, das Frauenbild ist wirklich von vorgestern. Aber ich möchte da vielleicht mal den Nussknacker anbringen, weil das ging ja damals sehr durch die Medien, als ich gesagt habe, den Nussknacker bringe ich jetzt mal nicht zur Weihnachtszeit, weil dort wirklich schwierige Szenen drin sind, die ich so ohne Kontextualisierung nicht zeigen möchte, und hatte mich damals dann für Don Quixote entschieden, weil dann auch nach Corona das gesamte Ensemble was zu tun hatte, weil das eine riesengroße Besetzung erfordert. Aber da denke ich eben, müssen wir wirklich etwas tun, um diese Themen, die 2024, nächstes, übernächstes Jahr sind es andere Themen, die müssen besprochen werden und kontextualisiert werden. Ich bin nicht jemand, der sagt, man müsste die Dinge canceln. Da muss ich mich auch sehr häufig dann wehren, weil mir das oft unterstellt wurde.
Sie waren 30 Jahre lang Ballettbetriebsdirektorin an der Staatsoper, 20 Jahre stellvertretende Intendantin des Staatsballetts. Was macht denn eine Ballettbetriebsdirektorin?
Eine Ballettbetriebsdirektorin sieht zu, dass der ganze Laden läuft, sage ich jetzt mal etwas salopp. Also das sind auf der einen Seite alle administrativen Fragestellungen und Sie können sich vorstellen, bei drei Spielstätten, die das Staatsballett Berlin ja mindestens hat, wir sind ja oft auch noch rausgegangen ins Berghain zum Beispiel oder wir haben Flashmobs gemacht. Also ich habe immer sehr die Öffentlichkeit gesucht, um das Staatsballett Berlin in der Gesellschaft hier in Berlin zu verankern, dass wir nicht nur auf der Bühne sichtbar sind. All das muss organisiert werden. Dann gibt es ganz, ganz viele Fragen zur Disposition, also zur Planung. Wann geht man auf welche Bühne? Wann findet welcher Abend statt? Und natürlich alles, was innerbetrieblich an Fragestellung da ist, bei so einem großen Ensemble mit so vielen Mitarbeitern.
Träumen Sie manchmal noch von der Arbeit?
Ja, auf jeden Fall. Also Staatsballett war mein Leben, muss ich ganz einfach sagen. Und ich hatte ja große Angst, was passiert denn danach, ob ich da nicht in ein schweres und tiefes Loch falle. Ist aber Gott sei Dank nicht passiert.
Überschreiben lässt sich Christiane Theobalds Weg mit den Worten »Ein Leben für den Tanz«, hat sie eben selber, glaube ich, auch so gesagt. Aber wie hat dieser Weg begonnen, Frau Theobald? Haben Sie schon als Mädchen Ballettunterricht bekommen?
Ja, bereits als kleines Mädchen gemeinsam mit meiner mir nachgeborenen Schwester, die heute übrigens Geburtstag hat, hatten wir in Düsseldorf Ballettunterricht. Ich bin dann dabei geblieben. Ich hatte parallel aber immer auch Klavierunterricht und es war lange nicht klar, was gewinnt denn da die Oberhand. Ich habe sehr, sehr lange sehr viel, sehr intensiv Klavier gespielt. Gut, und als ich dann nach Berlin gekommen bin, habe ich meine Ausbildung fortgesetzt, den ganz klassischen Weg des Bühnentänzers zu gehen. Dadurch, dass ich aber sehr groß geraten bin, hat sich für mich eine Karriere in einem klassisch geprägten Ensemble ausgeschlossen.
Sehr groß heißt 1,90? Wie groß sind Sie?
Nein, ich bin 1,85. Und es ist aber einfach zu groß, sagen wir mal so, in der Generation, aus der ich stamme. Ja. Damals waren die männlichen Tänzer in der Klassik häufig nicht so groß gewachsen. Heute wäre das alles so nicht mehr das Problem, hat sich ja vieles geändert, das eben auch. Und so habe ich mich dann ganz zum zeitgenössischen amerikanischen Ballett hingewendet und da war das kein Problem.
Mhm. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre sind Sie aufgewachsen in Düsseldorf. Welche Rolle spielte denn Kultur überhaupt in der Familie?
Eine ganz große. Meine Eltern sind sehr, sehr kulturinteressiert. Mein Vater als Arzt hatte, um sozusagen sich wieder neu zu kalibrieren, nach seinem langen Arbeitstag im Krankenhaus immer Klavier gespielt. Meine Mutter singt ganz wunderbar und so wurde viel musiziert. Und ich habe als kleines Mädchen die Erinnerung, immer unter dem Flügel gelegen zu haben, wenn der Vater dann nach Hause gekommen ist. Und ich habe ihm beim Spielen zugehört. Und wir haben, als ich so politisch in eine ganz andere Richtung driftete, als mein Elternhaus ist, haben wir immer wieder zueinander gefunden, indem ich mit meinem Vater vierhändig Klavier gespielt habe. Und wir sind viel, viel in die Oper gegangen, in Konzerte. Also Musik war ganz wichtig.
Ja, interessant. Also politisch hart diskutiert, die Eltern vermutlich eher konservativ und dann am Klavier wieder zueinander gefunden.
Ja, und ich bin dafür sehr, sehr dankbar, dass dadurch nie ein Bruch entstanden ist oder was abgerissen ist, ja, sondern über die Musik waren wir eben wie immer beieinander.
Mhm. Sie haben dann aber ja nicht gleich nur Tanz studiert, sondern erstmal Musikwissenschaften und Kunstgeschichte. War das auch ein Tribut an die Eltern oder warum?
Nein, das war es nicht. Musikwissenschaft, was ja mein Hauptfach war, habe ich aus voller Überzeugung studiert. Und zwar, weil mir klar war, im Tanz werde ich nicht bis ins hohe Alter einer Arbeit nachgehen können, weil das ein Beruf ist, der sehr, sehr früh zu Ende ist.
Ja.
Und ich wollte aber nie das eine für das andere aufgeben. Und so habe ich quasi hier in Berlin dann in einer kontrollierten Schizophrenie, habe ich es immer genannt, gelebt, indem ich auf der einen Seite getanzt habe und auf der anderen Seite studiert habe. Aber die doch sehr strengen Musikwissenschaftler, ich bin eine Stefan-Schülerin, ja, ich habe über Schreker promoviert, durften das gar nicht wissen, dass ich mich mit ganz anderer Musik auch beschäftige im Tanzen.
Durch eine zufällige Begegnung sind Sie dann zur Dramaturgie gekommen. Erzählen Sie uns von diesem Zufall, der Ihre Karriere ja maßgeblich in die Spur gebracht hat.
Ja, das war wirklich ein Geschenk des Himmels. Ich habe nach der Promotion für die Pipas-Enzyklopädie die über die Ballette der Tatjana Ksowski geschrieben. Und da war ich ja ein bisschen kess. Ich hatte diese Ballette in den 50er, 60er Jahren ja gar nie gesehen. Dachte, ich muss die Leute mal befragen, die sie gesehen haben. Und dazu gehörte unter anderem Gerd Reinholm, der damalige langjährige Ballettdirektor der Deutschen Oper Berlin. So, und dann sprachen wir über Hamlet und was Tatjana alles choreografiert hatte und er getanzt hatte. Und in einem dieser Gespräche hat er mich engagiert. Und ich wusste erstmal gar nicht so, als was denn überhaupt. Ja, weil ich dachte, ja, als Tänzerin bin ich ja zu groß. Ja, und dann hat er eine Tänzerstelle geopfert. Und ich war als Ballettdramaturgin engagiert und konnte dieses Feld komplett beschreiben. Es hat dafür kein Vorbild gegeben.
Naja, und das war aber für Sie im Grunde die ideale Tätigkeit, weil Sie all diese Fähigkeiten da zusammenbringen konnten.
Das war wirklich das Glück überhaupt, weil ich wirklich meine ganzen Interessen, die ich hatte, da in der Tat zusammenführen konnte. Und deswegen fühle ich mich auch so wahnsinnig privilegiert, dass ich wirklich mein ganzes Leben lang das tun konnte, was mich so wahnsinnig interessiert.
Sie haben ja dann auch selbst viele Ballette geschrieben. Was heißt das denn genau, ein Ballett schreiben? Also die Choreografie macht ja jemand anderes.
Ja, also zum Beispiel Patrice Barth sagt mir, ich möchte gerne jetzt ein Ballett über Percy Shelley machen. Kannst du mir bitte jetzt ein Plot, würde man vielleicht im Film sagen, dazu schreiben?
Also Patrice Barth, der Choreograf.
Der Choreograf, genau. Ja. So, und dann fängt man an, natürlich wie als Wissenschaftlerin auch, sich da hineinzulesen und skizziert erstmal, was man sich da vorstellt, wie viele Rollen, wer kommt da alles vor. Also ich habe die Geschichte geschrieben und das passiert natürlich in sehr engem Austausch auch mit dem Choreografen. Und dann kommt es dazu, dass sich das verdichtet und man eine sogenannte Minutage entwickelt. Minutage heißt, pro musikalischem Takt passiert das und das. Also ich lege dann fest, immer in Rücksprache mit dem Choreografen, hier machen wir eine Ensemble-Szene, hier ist ein Solo, hier ist ein Liebespas de deux oder ein Pas de quatre oder was es alles gibt, damit die Dramaturgie nachher interessant ist und wir die Zuschauer oder Zuhörer wirklich mitten ins Herz treffen mit dem, was wir auf der Bühne zeigen.
Dann haben Sie davon ja eine Vorstellung. Am Ende kommt aber möglicherweise was ganz anderes dabei raus.
Man ist dann bei der Einstudierung bzw. bei der Entwicklung des Schrittmaterials als Dramaturgin schon dabei. Das heißt, ich hätte da immer wieder intervenieren können und sagen, jetzt verlassen wir sozusagen das, was ich mir gedacht habe oder was wir verabredet haben. Dann kann man das verändern oder eben man kann es gar nicht verändern. Und ich habe gerade ein sehr interessantes Beispiel aus Mexico City, was ich Ihnen sagen könnte.
Ja, Sie kommen gerade zurück von der Arbeit. Da werden wir nachher noch genauer drüber sprechen. Aber erzählen Sie dieses Beispiel noch kurz.
Dieses Beispiel ist so, dass die Vorstellung bei geöffnetem Vorhang beginnen sollte. Und der Spielort dort hat einen fantastischen Glasvorhang von Tiffany. Oh. Und der ist normalerweise geschlossen, traditionellerweise. Und das haben sie mir eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn gesagt, dass es die Tradition des Hauses ist, dass der Vorhang geschlossen bleibt. Das war nun absolut entgegen der Dramaturgie, die ich entwickelt hatte. Und da musste ich dann auch hart bleiben.
Ah ja, ist Ihnen gelungen.
Ja.
Christiane Theobald. 2013 haben Sie eine Krebsdiagnose bekommen und sind sehr offen umgegangen damit. Sie waren auf dem Höhepunkt Ihrer Karriere. Wie haben Sie gemerkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist?
Eigentlich nur, dass ich dachte, ach, du kannst so wenig essen, du bist ein bisschen nervös. Scheinbar zu viel Arbeit, ja, weil ich wirklich ein Workaholic bin. Da hatte mein Vater, der ja selber Arzt war, gesagt, du musst dich mal spiegeln lassen. Und dabei ist das dann festgestellt worden und das war eben schon, also wenige Sekunden vor 12 und dann ging das alles ganz, ganz schnell. Da habe ich Chemotherapie gemacht, dadurch wurde es operabel, dann wurde der Magen entfernt, dann nochmal Chemotherapie und ja, im Mai war die Diagnose 2012 und im Oktober war ich wieder im Theater.
Wow, ein Leben ohne Magen, ich wusste gar nicht, dass das möglich ist.
Doch, das geht. Der Darm ist enorm lernfähig. Man hat natürlich schon extreme Einschränkungen. Und was ich am stärksten empfinde, ist eben, dass ich keine Energiebevorratung mehr habe. Also wäre ich heute Tänzer, ist in dem Alter jetzt nun auch unwahrscheinlich, aber das wäre eben nicht mehr möglich, weil keine Energiebevorratung mehr da ist.
Das heißt, Sie essen ganz oft ganz wenig, oder?
Ja. Man kann ja nur ganz kleine Mengen nehmen und die müssen hochkalorisch sein.
Und gehen trotzdem, wie gerade gehört, auf große Reisen, jetzt gerade nach Mexiko.
Ja, das war auch ein bisschen eine Herausforderung, gerade was das Essen anging. Aber mein Mann ist da super gut dabei und forscht vorher schon, was wo geht. Und das hat hervorragend geklappt. Und da gibt es sehr viel Avocado. Und da bin ich dann schon richtig gut dabei.
Mhm. Das Thema Gesundheit hat vor diesem Hintergrund natürlich für Sie persönlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen, aber Sie haben sich auch um die Gesundheit des Staatsballetts gekümmert und ein sogenanntes Health Department eingerichtet. Was genau ist das?
Ja, ich bin der Überzeugung, dass wir als Arbeitgeber und auch als Publikum alles dafür tun müssen, um Tänzerinnen und Tänzer, deren Beruf ja eben so kurz ist. Es ist ein künstlerischer Hochleistungsberuf, der mit Ende 30, Anfang 40 dann ja zu Ende ist, dass wir alles tun müssen, damit diese KünstlerInnen Best Performance geben können. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir Prophylaxe, Prävention betreiben müssen, damit es nicht zu schweren Verletzungen kommt, das ist die eine Sache. Aber dass man auch eben Dinge, wo man vielleicht eine Schwäche einer auf der einen Seite hat, kompensieren kann, dass es nicht zu einer Überbelastung auf der anderen Körperseite gibt. Also, und Ernährung dazu gehört natürlich auch Mental Health, also sozusagen, wie ist die psychische Konstellation, weil auch der Tänzerberuf ist eben einer, sie haben immer die zweite oder dritte Besetzung bereits in der Gasse, die darauf wartet, eine Chance zu bekommen. Und das macht natürlich etwas mit den Menschen. Und deswegen neigen Tänzerinnen und Tänzer oft dazu, dass sie, sagen wir mal, Painkiller nehmen, einfach um die Vorstellung nicht zu verlieren. Und das ist ein Denken, da finde ich, müssen wir noch ganz viel tun. Und
aber wie haben Sie das konkret gelöst?
Also begonnen hat es mit einer Schlaf-Wach-Studie, die ich mit der Charité angestoßen habe. Und wir haben die sogenannte Schlafhygiene der Tänzer getestet und da kam heraus, dass die gar nicht gut ist. Und das ist aber jetzt auch nicht verwunderlich, weil Tänzerinnen und Tänzer sind nach einer Vorstellung voller Adrenalin und gehen erst sehr spät ins Bett. Und am nächsten Morgen um 10 Uhr im täglichen Training wird erwartet, dass sie natürlich Double Tour en l'air springen. Und wenn man da nicht super ausgeschlafen und konzentriert ist, kann man umknicken und dann passiert etwas. So, und in Folge hatten wir einen Ruheraum. So begann das.
Ein Ruheraum?
Einen Ruheraum hatten wir, jawohl. Und der wurde dann sehr intensiv genutzt, sehr gerne vor den Vorstellungen, wo ja die sogenannte Ruhephase auch ist. Ja, und mittlerweile gibt es richtig, also Christian Spuck hat das Health Department jetzt auch sehr an das Staatsballett gebunden. Ich habe es immer noch über Drittmittel finanziert. Der Freundeskreis des Staatsballetts Berlin hat es über Jahre finanziert. Wir haben entsprechende Fachkräfte dort, die sich um die Tänzerinnen und Tänzer kümmern. Das geht weit über Physiotherapie hinaus.
Ne? Und Sie arbeiten an der Weiterentwicklung mit der Idee, ein spezielles Herzzentrum für Tänzerinnen und Tänzer einzurichten.
Ja, das wäre ein Traum. Ich glaube, dass wir das in dieser Stadt hier brauchen. Überhaupt brauchen wir etwas in Deutschland, was sich wie bei Olympioniken, sagen wir mal ganz normal, für Tänzerinnen und Tänzer aber überhaupt noch nicht normal, eben wir Fachkräfte bündeln und Exzellenz Zentren haben, die sich mit Tänzerkörpern auskennen und entsprechend dann behandeln können. Und da kommen dann natürlich ganz, ganz viele Fakultäten, sage ich mal, zusammen. Da gehört Ernährungswissenschaft genauso dazu wie Kardiologen und natürlich Orthopäden, alles, eine ganz breite Palette.
Sehr spannend. Übergriffe, Machtmissbrauch im Tanz, auch das sind ja Themen, die während Ihrer aktiven Zeit an der Staatsoper auf die tanzpolitische Agenda gekommen sind. Es gab Rassismusvorwürfe von der ersten schwarzen Tänzerin des Staatsballetts gegen eine Ballettmeisterin. Der Dachverband Tanz hat ethische Richtlinien für den Tanz erarbeitet. Was war Ihnen in diesen ganzen Debatten besonders wichtig?
Vor allen Dingen, dass wir uns stellen. Und dass wir nicht sprachlos sind. Ich war natürlich unglaublich angefasst und schockiert, weil wir uns das alles gar nicht vorstellen konnten, dass so etwas in einem Ensemble mit über 30 Nationalitäten, wo wir uns ja immer so sehr gerne sagen, wir sind ja so divers und so offen und im Denken, dass das da gar nicht vorkommt, damit konfrontiert gewesen zu sein, was ja noch von meinem Vorgänger sozusagen, also der Vorfall war sehr viel früher gewesen und ich habe das durch diese Tänzerin eben dann in meiner Intendanz erfahren und dann haben wir wirklich ein auf der ganzen Breite einen Transformationsprozess angestoßen und ich fühle mich da sehr, sehr gut auch geleitet durch die Kulturverwaltung des Senates von Berlin. Da fühlte ich mich wirklich gut betreut und wir haben so viel gelernt. Und letztendlich muss ich Ihnen sagen, bin ich sogar dankbar, dass ich jetzt gerade in der Verantwortung stand, als dieser Fall öffentlich wurde, um selber auch an mir diese Transformation durchmachen zu können. Und
genau meinen Sie damit, mit dieser Transformation?
Ja, die Erkenntnis oder das Hinsehen, dass etwas auch rassistisch ist, wo Sie denken, ach, das war ja jetzt so ein kleiner Joke, ja? So, und das richtig zu bewerten und dann auch einzuschreiten und den Mund aufzutun. Und das sozusagen diese Erkenntnis dann ins ganze Ensemble zu tragen, alle mitzunehmen, das war mir extrem wichtig. Und ich habe dann daraufhin auch wirklich ganz generelle Fragen an unsere Kunstform gestellt und habe ein neues Format aufgelegt, das hieß Ballet for Future, Fragezeichen, wir müssen reden, Ausrufezeichen.
Diskussions- und Vortragsformate, auch eine Podcast-Reihe ist entstanden, die deutlich gemacht hat, der Tanz ist politisch.
Davon war ich immer schon überzeugt, aber nicht jeder wollte das hören. Aber ich glaube, der Tanz, das hat sich wirklich herausgestellt, kann zumindest sehr politisch sein.
Christiane Theobald hat im Lauf ihrer Karriere, im Lauf ihres Lebens für den Tanz vieles erreicht. Doch sie war eigentlich, wenn man das so sagen kann, die ewige Zweite als Stellvertreterin verschiedener Intendanten. War Ihnen das recht?
Ich hatte nie ein Problem damit und das liegt daran, dass ich absolutes Plein Pouvoir hatte. Ich hatte eine Spielwiese, ich konnte mich austoben, ich konnte all das umsetzen, was ich gerne machen wollte. Woran lag das? Der erste Intendant, der Gründungsintendant, war Wladimir Malachow. Und er, ein großartiger Tänzer. 10 Jahre lang hat er das Staatsballett geleitet und stand als Erster vorne. Und er hat sich immer als Primus inter pares verstanden, also als Erster der Tänzer. Alles andere hat ihn nicht so sehr interessiert. Das heißt, das Feld war für mich komplett zu bespielen. Eine wunderbare Gelegenheit. Und bei Nacho Duato, da war es so ein Choreograf, ein weltberühmter Choreograf, der mit den Tänzern eben im Studio arbeitet, war genauso. Sein Fokus lag ganz auf Choreografie und der Arbeit mit den Tänzern. Das heißt, das Feld war für mich nach wie vor frei. Und so ging das eben weiter. Und deswegen war es für mich nie ein Problem gewesen.
Mhm. Tanzförderung, das ist ja auch eines Ihrer großen Anliegen. Tanz ist Klasse, nennt sich eines der Projekte, Klasse großgeschrieben. Also es geht um Schule, um das Education-Programm des Staatsballetts. Welches Ziel wird da verfolgt?
Da geht es darum, dass wir unsere Kunstform an Menschen und MitbürgerInnen bringen, die nie von zu Hause aus vielleicht die Chance gehabt hätten, mit der Kunstform in Verbindung zu kommen. Und der Gedanke kam dadurch, dass mein Mentor, nämlich mein erster Ballettdirektor Gert Reinholm, kinderlos gestorben ist. Und der hatte Geld hinterlassen, an Berliner Helfen gegeben, mit der Maßgabe, dass ich, er hat mich immer Theobaldine genannt, etwas für den Tanz tue. Mhm. Er wollte nie eine Stiftung haben. Und so habe ich dann diesen Verein gegründet, Tanz ist Klasse, der dann eben in Schulen geht, der Kinder zu uns hin und Jugendliche zu uns ins Staatsballett holt. Und das hat sich zu einem ganz, ganz erfolgreichen Projekt entwickelt, das seit 2007 eben funktioniert. Wir haben da richtig angestellte Personen und PädagogInnen. Und wir haben immer eine ganz enge Vernetzung mit dem Staatsballett Berlin gehabt. Es sind eben ehemalige Tänzer vom Staatsballett, die dort ihre Leidenschaft hineingeben und an die Kinder und Jugendlichen geben. Denn Sie können sich vorstellen, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, in irgendeine Klasse gehen, da sagen Jungs, was ist das denn? Das ist ja gar kein Sport und das sind Jungs in Strumpfhosen oder so. Ne? Also da sind alle Klischees und Vorurteile vorhanden. Und das aufzubrechen, zu interessieren, das lag mir immer sehr, sehr nah.
Ja, und dabei mussten Sie sich selbst ja quasi auch nochmal hinterfragen, als ein Mädchen, das Ballettunterricht bekommen hat, Klavierunterricht, das mit den Eltern nach Bayreuth und Salzburg reisen konnte.
Ja, natürlich. Diese Frage muss man sich immer wieder stellen und auch wissen, was für ein Glück man hatte und was kann ich denn anderen ermöglichen? Was kann ich dazu beitragen, dass der Klassismus, habe ich mich auch sehr intensiv mit beschäftigt jetzt in den letzten Jahren, dass der eben abgebaut wird.
Wir haben schon über dieses große, große Tanzensemble gesprochen. An die 90 Tänzerinnen und Tänzer gehören zum Staatsballett. Sie haben auch Konkurrenz angesprochen, die in diesem Beruf eine Rolle spielt, dass dahinter sofort jemand wartet. Wenn die eine umknickt, kann ich die Rolle übernehmen, die Partie übernehmen. Was braucht es aber jetzt mal im Positiven, gerade bei einer so großen Kompanie wie dem Staatsballett, dass da ein Wir-Gefühl entsteht? Denn innerhalb der Tänzerschaft ist das ja immer noch sehr hierarchisch. Erste Solotänzerin, Solotänzer, die Gruppe, also das ist ja richtig hierarchisch. Ne? Wie entsteht da ein Wir-Gefühl?
Also beim Staatsballett Berlin war es immer so, dass natürlich das Bewusstsein, diesem Ensemble anzugehören, einen stolz macht. Und das sollte es auch sein, weil die große Gefahr besteht natürlich dann oder die Schwierigkeit, so ein Ensemble zu leiten, wenn sie schlechte Presse haben, wenn sie problematische Situationen haben, ich sage jetzt mal wie Rassismusvorwürfe, denen sie sich stellen müssen. Da ist jetzt dann wirklich Leadership gefragt, das Ensemble zusammenzuhalten. Aber innerhalb der Tänzerschaft ist es schon so, dass die Älteren sich sehr um die Jüngeren kümmern, dass ein sehr enger Zusammenhalt ist, dass man immer hilft, wenn neue Leute kommen. Und ich war immer mega stolz auf alle Tänzerinnen und Tänzer des Staatsballetts Berlin, wenn Gäste kamen und die sagten, ah, ihr seid hier alle so nett, ich würde gerne hier bleiben. Weil das ist dann ein gutes Zeichen, dann stimmt sozusagen das Mikroklima in dem Ensemble.
Sie sind ja inzwischen Ehrenmitglied des Staatsballetts und auch verschiedener anderer Organisationen. Auch den Verdienstorden des Landes Berlin haben Sie bekommen. Was darf ein Ehrenmitglied des Staatsballetts?
Ein Ehrenmitglied wird zu den Premieren eingeladen. Darf ich mir dann angucken? Da bin ich sehr dankbar für, dass ich das tun darf. Ansonsten würde ich ihn aber nicht so sehr auf die Pelle rücken.
Sie sind ja weiterhin sehr aktiv, sind gerade zurückgekommen aus Mexiko, haben Sie uns erzählt, das Problem mit dem gläsernen Vorhang. Sie waren da als Dramaturgin engagiert. Was war das für ein Projekt? Können Sie das kurz umreißen?
Ja, das war ein Projekt von Elisa Carrillo Cabrera, die bis zum Sommer erste Solotänzerin des Staatsballetts Berlin war, eine mexikanische Tänzerin und die in Mexiko eben Kulturbotschafterin ist. Sie hat dort ein großen Theatersaal, der nach ihr benannt ist. Und wir haben in Palacio Bellas Artes in Mexico City einen Abend kreiert, Alma en Movimiento, also die Seele in Bewegung, mit einem Pianisten und einigen Tänzern. Das war der Anlass sozusagen und ich habe die Dramaturgie dazu entwickelt.
Können Sie Spanisch?
Ja.
Ey.
Das habe ich gelernt, weil wir sehr viel mit dem Staatsballett auf Tournee gegangen sind nach Granada, Sevilla, Madrid. Also wir haben sehr viele Tourneen nach Spanien gemacht.
Christiane Theobald, so viel haben wir jetzt über das Tanzen der anderen gesprochen. Wie ist es mit Ihnen selbst? Tanzen Sie ab und zu?
Also jetzt, seitdem ich in den Ruhestand versetzt worden bin, gehe ich doch glatt in eine Tanzschule und mache Standardtänze mit großer Begeisterung, ja.
Okay. Beim Staatsballett habe ich gesehen, gibt es jetzt auch Kurse für Menschen ab 60.
Ja, das ist doch gut so.
Lustiges Motto, in Klammern ein K, nie zu spät, Knie zu spät.
Ja, da weiß man doch gleich, worauf man achten muss.
Atembewegung ist ja auch Bewegung. Sie singen, glaube ich, auch.
Ja, das habe ich sozusagen das Chorsingen entdeckt, seitdem ich eben ohne Magen lebe und ich viele Sportarten, die ich vorher getrieben habe, nicht mehr ausleben kann. Und mache das mit großer Begeisterung, weil ich ja ein Ensemble-Mensch bin. Das ist nicht nur mit einem Ballettensemble so, das ist auch mit einem Chor so. Ich glaube so sehr an den Ensemble-Spirit, dass wenn sich Menschen zusammentun und ein gemeinsames Ziel haben, einen Atem zu finden. Stellen Sie sich die zwei Reihen Schwäne vor in Schwanensee. Sie müssen alle mit einem Atem atmen, damit das wirklich eine Einheit ist und gleichzeitig ist. Und wenn man einen gemeinsamen Ton sucht in einem Chor und auch findet, ist das was ungeheuer Beglückendes. Und da bin ich immer gern Teil davon.
Das ist der Madrigalchor Charlottenburg in Berlin. Sind Sie im November mit dabei, wenn in Berlin und Potsdam Brahms Requiem
aufgeführt wird? Auf jeden Fall. Und ich bin dann auch noch mal im Oktober dabei bei einer Veranstaltung in der Philharmonie, ist eine Art Mitsingkonzert. Dort werden Opernchöre aufgeführt und da bin ich dann auch dabei.
Das ist ja dann ganz Ihr Metier. Was müssen Sie da üben?
Ah, da muss ich sehr viel Verdi üben. Puccini ist dabei. Ja, also ich liebe so etwas.
36 Jahre lang hat Christiane Theobald sich von Berlin aus stark gemacht für den Tanz und hier und da wirkt sie immer noch mit, haben wir gehört. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren, Frau Theobald.
Danke für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der Deutschlandfunk-App.